Wer glaubt, dass wir das Ganze in 2-3 Wochen hinter uns gebracht haben, dann geht es wieder lustig, fröhlich weiter. Der wird sich bitter enttäuscht sehen. Wir werden, es wird nicht mehr so sein wie vorher und es wird deutlich schlechter sein. Also die Lage ist so unübersichtlich. Intern bereiten wir jetzt auch alles vor, dass in der KW 15, 16 zwar Kurzarbeit ist, aber in der KW 17 alles wieder vieles wieder hochfährt. Und ich bleibe dabei, die planen wir so. Es wird auch die Mitarbeiter müssen ja jetzt von Gesetzes wegen 3 Tage vor Kurzarbeit informiert werden. Bedeutet, am Freitag spätestens muss im Briefkasten liegen, dass ab Montag Kurzarbeit ist. Also bei uns beim Daimler, weil wir haben ja noch keine Kurzarbeit. So, und dann muss den Leuten klar sein, wann sie wieder kommen. Und deswegen arbeiten die mit Hochdruck an diesem Plan über Ostern Kurzarbeit und nach wieder hochfahren. Aber ich kann das jetzt drehen und wenden, wie ich will. Heute Nachmittag hat ein Arbeitskollege von uns geschrieben, der aus Stuttgart kommt, dass der Elternbeirat die Eltern informiert hat, dass die Schule bis Pfingsten ausfällt und die Lehrer momentan die weiteren Aufgaben bis Pfingsten dann quasi erarbeiten. Das konnte ich jetzt nicht überprüfen. Aber wenn das stimmen sollte, die werden auch dann die Schulen zulassen und der Rest wird überarbeiten. Also, das ist also wirklich eine absolut paradoxe Situation. Die einen schreien nach, wir müssen das sofort beenden, weil die Wirtschaft an die Wand fährt. Und die anderen, ja, wir müssen weiterhin die Maßnahmen aufrechterhalten, vielleicht sogar noch verschärfen. Man muss jetzt abwarten, wie es jetzt sich entwickelt die nächsten Tage, sagt unsere Bundeskanzlerin. Das sieht alles, ich kann mir nicht helfen. Das sieht alles so unübersichtlich und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in 2 Wochen wieder zur Normalität zurückfahren. Das kann ich mir nicht vorstellen. Der Dudenhöfer, wer es gelesen hat, geht ja von Arbeitsplatzverlusten in den Hunderttausenden aus, weil weltweit eine maximale Überkapazität ist. Und ich kann es auch bloß wiederholen, die Problematik ist ja nicht erst entstanden durch diese Corona-Krise, sondern wir waren ja vorher schon massiv beauftragt. Überall sind die Überproduktion erkennbar gewesen. Und jetzt gibt's halt diese Corona-Krise und jetzt kann sich mal der globale Markt freischütteln mit unabsehbaren Folgen. Und alle werden sagen, das war halt die Corona-Krise. Also
morgen kam so eine Virologin, ne, die hat es erklärt nochmal mit dieser Kurve, mit dem Anstieg. Und die war ja tatsächlich der Meinung, das habe ich jetzt heute das erste Mal gehört von so einer, dass wir regelmäßig, also genau das, wir müssten jetzt nach Ostern wieder öffnen, die Schule und so weiter. Und nach 2 Wochen müssen wir die wieder schließen. Und dann müssten wir sie 2 Wochen oder 3 Wochen wieder zulassen und dann nochmal öffnen. Und dann würde man diese gleichgehende Kurve, so würde man das hier, ich sage, ihr habt doch eine Macke, das kann ja niemand ableisten, ja, mit Kindern oder irgendwie. Also, wir haben heute Aufgabe gekriegt, die Reiche bis nach, also für nach Ostern schon von der Schule, von der Kinder. Das darf
ich
nicht.
Also wie gesagt, es ist einfach unübersichtlich. Ich kann das jetzt nicht mehr beurteilen, ob diese Nachricht stimmt. Aber wenn ich mich umschaue, wenn die Expertenmeinungen, das kriegt ja jetzt jeder mit, da gibt es die unterschiedlichen Empfehlungen. Man kann jetzt das lesen und manche legen auch schon Wert drauf, dass sie sagen, ja, wir müssen an die Herdenimmunität denken. Das heißt, der gesunde Teil der Bevölkerung, der muss sich mit diesem Virus infizieren, damit quasi eine Immunität herstellt. Es geht ja, wenn die alle eingesperrt sind. Die anderen reden davon, was weiß ich, Tausende von Toten sind zu erwarten. Wir müssen die Maßnahmen noch weiter verschärfen. Die einzige Möglichkeit ist, dass alle daheim bleiben und keinen Kontakt mehr mit anderen Menschen haben. Und das muss dann mindestens ein halbes Jahr dauern. Also die Experten, und ich kann mich da wiederholen, würde man alle Politiker in die Wüste schicken und die Experten in die Regierung, dann wären wir keinen Millimeter weiter, weil dann wäre absolute Anarchie. Weil da gibt es einen Experte, 5 Experten und 6 Meinungen. Das trifft hier absolut genauso zu. Nur die Politik ist mal, die Presse, wenn man die Presse verfolgt, da denkt man, die Welt geht unter. Wenn man sich mit Leuten auseinandersetzt oder unterhält, die in Kliniken arbeiten, das Bild, was von außen gezeichnet wird, entspricht nicht der Realität in den Kliniken. Jeder, der lesen kann, kann es nachvollziehen, dass mittlerweile jeder, der tot umfällt und Coronavirus-Nachweis hat, gilt als Corona-Toter, statistisch völlig falsch. Und der Professor Bhakti hat ja jetzt einen offenen Brief in Form einer Videobotschaft an die Merkel da nochmal abgesendet. Das kann ich nur jedem ans Herz legen. Und das ist wirklich ein renommierter, fachkundiger Mensch, sodass man einfach zu dem Ergebnis kommt, die schiffen wir wie ein großer Dampfer auf dem Ozean und mal links rüber, mal rechts rüber, mal bremst man, mal gibt man Gas, keine Ahnung. Wer die Diskussion um die Atemschutzmasken mitgekriegt hat, da sieht es ja auch noch vor zwei Wochen hieß, es bringt nichts. Jetzt heißt, alle sollen es am besten anziehen, auch beim Schlafen übertrieben. Also völliges Chaos. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass bei dem Chaos, bei dieser, sagen wir mal, öffentlichen medialen Berichterstattung, wir jetzt in zwei Wochen wieder zur Normalität zurückkommen sollen, wenn man mal bloß davon ausgeht, dass die Hälfte der Bevölkerung massiv Angst hat vor diesem Virus und die andere Hälfte vielleicht nicht, ist ja egal, aber die würden doch nicht arbeiten gehen, wenn sie von morgens bis abends Angst haben, dass sie sich irgendwo anstecken. Wie soll das funktionieren? Da muss man erstmal die Bevölkerung abholen und sagen, es gibt keine akute Gefahr mehr für euch. Aber wenn heute einer lesen tut, die Leute haben ja Zeit, die sitzen ja daheim, dann hören die eine Horrormeldung nach der andere, Amerika stirbt bald aus, New York ist bald nur noch eine Leichenhalle, Italien ist quasi auch bald menschenleer, also ist alles stark überspitzt, aber in der Wahrnehmung der Leute, die werden doch nicht sagen, also gut, dann gehen wir zwei Wochen wieder locker arbeiten. Also ich glaube das nicht. Und dann kommt eben, das ist mal rein nur die psychologische Folge von den Menschen. Und rein vom Praktischen her, egal welche Wirtschaftsdaten du anschauen tust, die Firmen, die in der Ecke stehen, wenn die Lieferketten, die so hochkomplex sind, unsere gesamte Produktion ist durch dieses Just-in-Time und dieses Gewinn, 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 billig, 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 so globalisiert worden, dass wenn da nur ein Teil in der Lieferkette ausfällt, dann steht der ganze Laden. So, und weil ich weiß nicht, entweder stimmt es nicht, dass Italien und Spanien nichts mehr produzieren darf, aber wenn das stimmt, dann sind große Teile, die aus Motorensicht kann ich das beurteilen, dann kommt von Spanien kommen keine Kurbelwellen, dann kommen keine Teile und dann kommt kein Motor und dann kommt kein Auto, wo ein Motor hat. So einfach ist die Welt. Und wie das quasi in Einklang zu bringen ist mit den Plänen, dass wir nach Ostern alle wieder lustig arbeiten gehen, also das sind zwei völlig unterschiedliche Realitäten.
Naja, gut. Okay, also wir kennen das ja aus der Praxis, gerade beim Automobilbau kennen wir das. Ich denke mal, das wird jeder kennen, der aus der Branche kommt, also ihr besonders. Wenn bei uns mal ein Rad fehlt, dann wir bauen auch Autos ohne Räder. Ne? Die tragen wir dann auf den Parkplatz. Ne? Und das sind dann die, wo dann von der Formel D oder so nachgerüstet werden. Also wenn da mal der Katalysator fehlt, dann sind das Autos, die im Umlauf sind. Die werden dann repariert, aber in der Statistik sind die gebaut. Ja, und ich denke immer, wir sind ja so auf Zahlen fixiert. Da geht es nicht primär. Also ich kann das immer nicht nachvollziehen, ob das Auto, das wir hier auch bauen, heißt zwar immer, was wir bauen, nur das, was wir verkaufen. Aber ist dem auch so? Wir kontrollieren. Wir bauen wahrscheinlich auf Halde. Davon gehe ich. Ja. Also zu den Zeiten, wo es der Autoindustrie noch besser ging, da hat man das immer gesehen, da waren da die Parkplätze voll gebaut mit Autos, die standen, haben Autos gestanden, so weit konntest du gar nicht sehen, ja. Und da hast du immer gedacht, wo gehen die ganzen Autos hin? Dann kam das Frühjahr und da waren die alle weg. Ja, die Zeiten sind jetzt mittlerweile aber vorbei. Ne? Also mittlerweile baut man wirklich nach Bedarf, weil das Kapital, das ja da steht, das Stahl, wo nicht verkauft ist, das ist ja alles gebundenes Kapital. Das ist wie wenn du dir ein Haus baust, ja, und gehst zum Bäcker, willst ein Brötchen haben, sagst, ich habe zu Hause ein tolles Haus. Das hat das interessiert mich, gib mir mal Cash. Mit einem Haus kann ich nichts anfangen. Genau, das ist das Problem bei der ganzen Geschichte. Ne? Und wenn ich jetzt wirklich wieder anfangen will zu produzieren und mache dann solche Dinge, dass ich den Kram auf Halde stelle, ja, dann das flüssige Geld wird knapp. Ja, ich weiß nicht, wo das Ganze hinführen soll. Ich habe keine Ahnung, was die hier vorhaben. Ich weiß es nicht. Das ist ja nicht nur bei den Autobauern so, das ist ja bei allen so. Wenn die wieder anfangen wollen, müssen alle anfangen. Da kann nicht einer sagen, ich fange jetzt an. Das funktioniert nicht. Das fährt voll gegen die Wand. Ich bin mal gespannt, was das gibt. Ne? Und überhaupt bei der ganzen Sache ist ja auch dann eine Reinigung da. Die Großen überleben das. Was ist denn mit den Leuten, die kein Kapital haben? Das ist ja keine Lösung, wenn ich jetzt da sage als Regierung, ich gebe dir ein zinsloses Darlehen oder du brauchst deine Miete nicht zu bezahlen. Ja, letztendlich sind das alles neue Schulden. Ja, ich muss den Kram irgendwann bezahlen. So, ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich denke, die sind heillos überfordert, die Politiker. Auch die Unternehmer sind auch überfordert, die wissen, die sehen die Tür selbst nicht. Ich habe keinen Dunst, was das geben soll. Ne?
Also bei uns hat es keinen Sinn, wir müssen produzieren, weil wir kein Geld mehr haben. Im Endeffekt, ohne Kohle geht es natürlich nicht. Aber was mich jetzt halt verwundert, vor zwei Tagen hat es bei uns bei der Anlauffabrik Kaiser, die bleiben alle daheim. Und heute habe ich jetzt von drei Kollegen schon Mitteilung gekriegt, gerade eben nur der letzte, dass ich heute einen Anruf bekommen habe von der Meister, ab Montag wird wieder gearbeitet. Also kurios, also das verstehe ich gar nicht. Also da weiß die linke Hand nicht, was die rechte macht. Also von dem her ist es ganz komisch. Und der Betriebsratsvorsitzende hat heute mal gesagt, also wir fahren hoch, wie du gesagt hast, langsam. Also zuerst mal ein paar Leute, dann einschichtig und dann wird man abwarten, wie es aussieht. Stand heute.
Gut, jetzt klären wir mal so auf. Die gesamte Automobilindustrie, nach meinem Überblick in Deutschland, steht still. Alle sind daheim. Es sind einmal ein paar hunderttausend Leute, die nicht arbeiten. Das wird wahrscheinlich rückwirken für die gesamte Automobilzulieferer. Die brauchen natürlich auch nichts mehr produzieren. Die ganze Hersteller von Maschinen, von Werkzeugen, das fällt ja quasi alles, das fällt ja alles weg. Ich kann dem Hochstand nur beipflichten. Selbst wenn jemand sagt, wir können morgen wieder anfangen, müssen ja alle anderen quasi auch wieder irgendwie starten. Wie soll das funktionieren? Wer die Zahlen liest, es kommen jetzt nach und nach kommen die ganzen Zehntausende, Hunderte von Meldungen bei der Arbeitsagentur an. Die Kurzarbeiterquote, die steigt und steigt und steigt und steigt. Das muss also alles mal abgewickelt werden. Wenn da jetzt in zwei Wochen nach Ostern wieder heißt, wir sollen wieder anfangen, das kann nicht funktionieren. Das kann nicht, also das funktioniert in einem großen Konzern schon nicht richtig, aber in einer kleinen Firma oder in einer kleineren Firma noch viel weniger. Und wenn man das, und man konnte ja heute lesen, einmal der Dudenhöfer, ich habe es ja gesagt, der da klarstellt, dass es da eine ganz große Bereinigung geben wird, weil die Nachfrage, die weltweite Nachfrage nach Fahrzeugen sinken wird. Selbst wenn China wieder ansteigt, deckt das auf keinen Fall. Das ist die eine Seite. Der sprach dann also von Erholung zwischen 8 und 15 Jahren, je nachdem, welcher Prognose man da Glauben schenken soll. Das ist die eine Horrormeldung. Und das andere ist, der dies von VW, dies heißt er, glaube ich, der das mit den liquiden Mitteln da darstellt. Natürlich, die Firmen können zwar jetzt Lohnkosten sparen, indem sie alle in Kurzarbeit schicken. Das zahlt dann der Steuerzahler, auch die sozialversicherungspflichtigen Abgaben zahlt der Steuerzahler, also quasi wir alle. Das ist die eine Seite, das sind die Lohnkosten mal weg. Aber für laufende Projekte, für Investitionen, die ganzen Gelder, wo da sind, die Sachmittel, wo da sind, muss natürlich auch Umsatz generiert werden. Wenn aber weltweit die Nachfrage storniert und zurückgeht, wer kauft denn in jetziger Zeit ein neues Fahrzeug? Wer soll das machen?
Ja, das ist genau der Punkt. Die Firmen kaufen keine neuen Fahrzeuge. Das sind die größten Abnehmer durch die Fahrzeugflotten. Ja, das sind ja die im Moment erstmal Geldprobleme haben. Ja. Die Privatleute, naja, die sammeln im Moment lieber Klopapier, wie dass die sich ein neues Auto bestellen. Ja. Also da ist ja jeder im Moment zu geizig, sich den Hintern mit zwei Blatt Papier abzuwischen. Ja. Die werden mit Sicherheit nicht daheim vom Computer hocken und gucken sich jetzt, ne, was man ja, man liest das ja jetzt öfters im Internet, ne, man will den Online-Verkauf vorantreiben. Ja, das ist ja wohl ein Scherz, ja. Denn die Leute sitzen zu Hause, die haben mit Sicherheit das letzte Problem, was die im Moment haben, ist, ich bestelle mir ein neues Auto. Mit Sicherheit wird das nicht zutreffen. Und genau jetzt kommt's. Wenn ich keine Flotten verkaufe, verkaufe das an die Privatperson nicht. Und ich will jetzt wieder hochfahren, ja. Wo gehen denn die Autos hin? Das ist ja die gute Frage bei der Geschichte. Ich sage immer, dann zeigen sie immer mit dem Finger auf den Donald Trump. Ja, die Wirtschaft muss ja irgendwann mal wieder anlaufen und es wird jetzt nur schleppend funktionieren. Trump ist hingegangen, hat gesagt, ich setze die Lohnsteuer auf null, nur um einen Kaufanreiz zu schaffen. Da sind wir weit weg. Ne? Da setzt sich bei uns ein Scholz hin und sagt jetzt, na ja, so Einmalzahlungen könnt ihr sich vorstellen, die sind steuerfrei und das wäre ein Mordsgeschenk. Das ist ja wohl lächerlich, ja. Da ist keiner da, der dir jetzt mal mehrere tausend Euro schenkt, dass du dir ein Auto kaufst, ne? Das mit der Lohnsteuer runtersetzen wäre eine Möglichkeit. Aber ich glaube nicht, dass die Mutti Merkel auf ihre Einkommen verzichtet oder die Abgeordneten auf ihre Diäten. Die wollen ihre Kohle haben. Die geben uns nichts, ne?
Ich glaube, dass wir wegkommen müssen von dem, dass es nur darum geht, was ist in der Automobilindustrie. Mit der Art von Politik, wie es jetzt betrieben wurde, mit dieser Vollbremsung, verspult es einen gesamten Wirtschaftskreislauf. Und da werden vor allen Dingen die mittelständischen Unternehmer massiv drunter leiden. Und die werden, wenn das so anhält, werden die das nicht überleben können. Die Handwerker, der Einzelhandel, die Bäckereien, die Friseurinnen, die Selbstständigen, das hat ja Auswirkungen in der gesamten Gesellschaft. So, und da werden ganz, ganz arg viele an ihre Existenzgrenze kommen, und zwar ganz arg schnell. So, das mag im ersten Moment nicht so arg auffallen. Und es gibt ja auch, wenn man die Milliarden sieht, die der Altmaier da zur Verfügung stellt, auch da kann ich erkennen, die versuchen zu finanzieren, die großen und größten Konzerne. Das mag im Einzelfall richtig sein, aber man darf auch nicht vergessen, gerade die großen Konzerne in ihrer globalen Lieferkette waren die Nationalstaaten faktisch gesehen immer als Hindernis gesehen haben. So, und jetzt schreien die natürlich als allererstes nach dem Geldbeutel. Es ist zwar richtig, dass man diese Wirtschaftsunternehmen stützt und auch die Arbeitsplätze, aber das waren die am allermeisten von dieser Globalisierung profitiert haben. Und wir haben es ja schon mal angesprochen, da wurde halt über Jahre und Jahrzehnte der Gewinn, der wurde privatisiert. Und die Verluste, die werden jetzt sozialisiert. So, und diese Milliarden, die da jetzt aufgenommen werden, die müssen ja irgendwann mal wieder finanziert werden. Das gesamte Wirtschafts- und Finanzsystem bricht da ja zusammen. Wer denkt da an die Kleinunternehmen? Der Tobias hat es mal angesprochen. Kleinstunternehmen, die kriegen zwar auf dem Papier finanzielle Hilfe, wenn sie das aber tatsächlich einlösen, dann kriegen sie ein Handgeld. Das reicht gerade für die Insolvenzparty, wenn überhaupt. Und wer es verfolgt hat, auch die Banken stehen ja auch nicht gerade rosig da. Die gesamte Geldpolitik ist auch zu hinterfragen, was, wenn das quasi dort jetzt auch durchschlägt, na, dann nützt das ganze Papiergeld nichts, weil wer soll da jetzt noch was mitmachen? Wer soll denn jetzt überhaupt investieren? Wer soll jetzt ein Risiko eingehen, zu sagen, jawohl, ich investiere, damit ich morgen wieder was produzieren kann, wenn per Verordnung die ganze Mannschaft daheim sitzen bleiben muss, um quasi die Ausbreitung dieses Coronavirus zu verhindern? Da wird auch kein Mensch jetzt investieren. Warum auch? Der kann morgen tot sein. Das macht kein Mensch.
Es trifft ja auch, wie du sagst, andere Unternehmen außerhalb der Automobilindustrie. Ne? Wenn ich jetzt den Frankfurter Flughafen als Beispiel nehme, den ich euch gebracht habe, mit 91% Rückgang, ja, von der Passagieranzahl. Ich meine, da werde ja nicht, die fliege ja nicht nur in Urlaub und wieder zurück. Ja? Über den Flughafen laufen ja auch andere, also Transportflüge und so weiter und so fort. Wenn die wirklich einstellen müssten, weil sie nicht mehr könnten. Das hat ja nachhaltig Probleme, also das bringt ja nachhaltige Probleme mit sich, ja, die wir nicht von heute auf morgen irgendwie ausgleichen können. Ja. Die haben hier 470.000 Betriebe heute Morgen gebracht, die Kurzarbeit angemeldet haben. Ja. Die Gastronomie geht sowieso kaputt. Da geht es ja wirklich um Monat für Monat. Ja. Also die Frage ist halt, das sind eigentlich zwei Dinge, die mich da interessieren. Das eine ist ganz klar, inwieweit der Staat dafür Verantwortung übernimmt, für dieses Konfliktmanagement, das er betrieben hat. Weil da haben wir natürlich auch einen gewissen Verzug gehabt, ja, wo wir nicht reagiert haben. Und das andere ist, wie weit geht der Euro noch mit? Ja, wenn ihr nach Spanien, Italien schaut, ja, das sind ja die Länder, die überschuldet waren. Ja, wie lange macht der Euro das Spiel mit? Ja?
Also bei uns hat ein Mittelständler von Tübingen einen guten Artikel in der Zeitung geschrieben. Er sagt, wenn er Geld möchte, er bekommt keins von der Bank, weil er hat nur einen Puffer. Die, wo schon jetzt praktisch bankrott sind, wo schlecht gearbeitet haben, die kriegen Geld. Wenn die aber das Geld wieder zurückzahlen müssen, dann sind sie eh wieder kaputt und er bekommt nichts. Er sagt, das ist ja ein riesen Schwindel, der kotzt regelrecht ab. Und dann habe ich es von einem Konditor zum Beispiel, ein Konditor ausgelernt, schon ein paar Jahre arbeitet er auf seinem Beruf. Der ist entlassen worden, er ist aus heiterem Himmel, sagt er, hätte er nie geglaubt, als guter Konditor, der ist entlassen worden. Und ich weiß jetzt auch von anderen Leuten, wo wirklich schon entlassen worden sind, von mittelständischen Unternehmen. Also das sieht relativ schlecht aus.
Hm. Gut, aber das war das, was ich vorher gemeint habe. Der Tobias hat es gerade angesprochen, welche Verantwortung hat die Politik. Da würde ich den Bogen weiterspannen. es ist ja schon verblüffend, die CDU, wenn man den Wahlumfragen schenken glauben darf, dann ist es so, dass die CDU da nach oben steigt in den Wahlumfragen. In der Politik, also man kann es kurz sehen, entweder ist man zu spät eingestiegen oder man ist jetzt zu radikal eingestiegen, da streiten sich ja die Gelehrten, aber Fakt ist es so, die jetzige Regierung ist verantwortlich dafür, dass Anreize geschafft wurden, dass die Globalisierung immer weiter nach außen treten konnte, dass die Ökonomisierung ganzer Lebensbereiche fortgeschritten ist und die gleichen Verantwortlichen, die Jahre und ich will sagen sogar Jahrzehnte völlig außer Acht gelassen haben, wie wichtig das ist, dass in einer Wirtschaftsnation Wirtschaftsprozesse möglichst unter eigener Kontrolle stattfinden müssen, also sprich Regionalität, ein absolut lebensnotwendiger Vorteil von einem gesamten Wirtschaftskreislauf ist, lässt man die Unternehmen gewähren, dann gucken die natürlich immer nur billig, 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 billig. Das haben wir ja in der Automobilindustrie die letzten 15 Jahre ja erlebt. Da war ja nichts mehr hier produzieren, wenn nicht irgendwelche Einsparmaßnahmen vorher zugesichert worden sind oder man ist gleich ins billige Ausland gegangen. So, und die das alles jetzt zugelassen haben, die Warnungen, was passiert denn, wenn in einer globalisierten Produktionskette an irgendeiner Stelle in irgendeinem Land etwas ausfällt, das schlägt ja komplett durch. Diese Warnungen, die gab es ja schon lange. So, das wurde aber absolut in den Wind geschossen, weil was wäre die Konsequenz gewesen? Die Konsequenz wäre natürlich gewesen, dass man die Globalisierung zurückfahren muss auf ein gesundes Maß und hätte darauf achten müssen, dass in einem Wirtschaftskreislauf nicht nur ökonomische Interessen im Vordergrund stehen können, sondern natürlich auch volkswirtschaftliche Interessen. Wie können Steuern aufgebracht werden von Unternehmen? Wie kann die Infrastruktur finanziert werden? Wie kann die Bildung finanziert werden? Wie kann das Gesundheitswesen finanziert werden? All das hat man ja runterfahren müssen über die Privatisierung, weil große Milliardengewinne eben nicht mehr in den Staat zurückgeflossen sind, also quasi ins Allgemeinwohl, sondern quasi den Aktionären und den Wohlhabenden ausgeschüttet wurde. So, und jetzt ist quasi über eine globalisierte Produktion, über ein Virus, der Steimle hat es ganz lustig gesagt, wer hätte geglaubt, dass der Kapitalismus mal wegen einem Virus zur Fall kommt, ja genau, so ist es jetzt quasi in diesem überbordenden quasi nicht nachhaltigen Denken von Wirtschaftspolitikern und von großen Konzernen, war eben nur die Rendite, die kurzfristige Rendite das Ziel. Und jetzt bricht alles zusammen und jetzt kommt quasi ein Staat oder Staaten kommen jetzt in existenzielle Notlage. So, also was da jetzt an Geldern aus dem Nichts erschaffen wird, was quasi jetzt versucht wird mit radikalsten Maßnahmen, kurzfristig was zu befrieden, zeigt ja schon, wie groß die Not ist. Und deswegen bin ich stark der Meinung, wenn der Räuber gleichzeitig Polizei sein soll, dann stimmt was nicht. Und das heißt, übersetzt auf die Politik, die Leute, die das zu verantworten haben, die geben jetzt den Retter vor. Und das kann unmöglich sein. Aber leider, das sage ich an der Stelle auch so deutlich, ist die einzigste, sagen wir mal, Oppositionskraft im Bundestag mit sich selber beschäftigt. Und anstatt sie hier quasi klare Kante zeigen würde, haben sie im Bundestag sich enthalten, so wie ich erfahren habe, aber die Regierungspolitik im weitesten Sinne gelobt, wo jetzt eine klare Vernunftstimme hätte sagen müssen, Leute, das sind alles hausgemachte Fehler und das bezieht sich jetzt nicht nur auf die Reaktion wegen einem Coronavirus, sondern es bezieht sich auf eine komplett völlig falsche Politik der Globalisierung, wo die Regierungsparteien quasi an vorderster Front gekämpft haben, das Gleiche wie die großen Gewerkschaften, die IG Metall, die in der Internationalisierung immer das Überlebensnotwendige gesehen hat, dass wir als Wirtschaftsnation überleben können. Und jetzt, wo alles zusammenbricht, jetzt ruft man nach dem Staat, nach dem Steuerzahler, also nach uns, und wir finanzieren das Ganze, dass man das aufhält, da wurden nicht mehr die Schuldigen benannt. Und deswegen bin ich stark der Meinung, die jetzigen Regierenden haben nicht das Recht, jetzt sich auch noch als Retter aufzuspielen, weil sie sind die Schuldigen.
Den Nagel auf den Punkt, aber das geht ja noch besser. Denn die jetzig Regierenden, die machen sich die Situation ja jetzt nicht nur dahingehend zunutze, jetzt besonders dazustehen, wo das Licht am hellsten scheint, nämlich als Samariter. Wir sehen das auch an den Befragungen von den Wählern, ist auch in den Betrieben immer so. Immer wenn die Leute Angst haben oder sich unsicher fühlen, da kriegen die etablierten Altparteien immer wieder hier ihre Stimmen zurück, ne, weil sich die Leute denken, oh, jetzt noch was Neues probieren, das ist irgendwie so tief verankert. Ich will Sicherheit haben, das ist natürlich eine trügerische Sicherheit. Man sieht ja, man kriegt jetzt im Moment natürlich Dinge durch, die würden sonst Jahre dauern und die werden jetzt unter dem Schirm des Viruses ausgebreitet und jeder denkt, na ja, das muss ja sein, na ja, die haben ja recht. Ich weiß ja nicht, wem das jetzt nutzen soll, dass ich jetzt plötzlich einen Datenschutz nicht mehr wahrnehme, dass ich jetzt jedes Handy orten kann. Ich kann das ja gar nicht kontrollieren, was die alles geöffnet haben. Ja, also es ist alles außer Kraft gesetzt, alles passiert nur zu unserem Wohl und die Leute klatschen noch Beifall und sagen, haben da Verständnis für. Nee, hier werden Tabus gebrochen. Hier werden Tabus getrunken wegen dem Virus. Ja, und das ist nun mal so, jetzt zum Beispiel, man kennt das ja, das sind ja nicht nur die Leute, die in Urlaub reisen. Das ist ja alles handgemacht. Wer hätte denn früher gedacht, wenn früher irgendwo im Kongo eine Seuche ausgebrochen ist, ist die im Kongo geblieben. Natürlich kommt das jetzt heute durch die Globalisierung, dass sich das schnell ausbreitet. Jeder hüpft in den Flieger, man trifft sich zu Meetings. Ja gut, die Leute fahren auch in Urlaub, aber das dürfte der kleinste Teil sein. Ja, da werden die Teile, gerade Elektronikteile von China nach Europa gebracht. Das bringen Leute, das hängt an den Waren und. Das ist ja, daher ist ja diese schnelle Ausbreitung. Also das sind ja die Leute, natürlich sind die Leute dafür verantwortlich. Die Unternehmen, deren Politiker, das sind alles die Leute selbstverantwortlich und sich jetzt als Retter aufzuspielen. Nee, das sind die Verursacher. Der Verursacher ist hier nicht der Held. Er möchte gern der Held sein, ist er aber nicht, er ist der Täter.
Das geht ja jetzt gerade weiter. Ja. Jetzt schütten wir diese Nothilfe aus, ja, mit der Gießkanne, wie viel Milliarden das man jetzt rausschüttet. Da wird ja auch nicht richtig geschaut. Wir haben ja tatsächlich marode Firmen, ja, die sowieso schon die ganze Zeit am Null kämpfen. Die werden jetzt auch wieder auf mit subventioniert. Ja. Die gehen dann in einem Jahr später der Bach runter. Das zahlen wir ja auch von unserem Geld. Ja. Also da wird ja auch einfach schnell irgendwas getan jetzt. Wir brauchen jetzt, ja, das soll ja schnelle Hilfe, klar, die wird benötigt, ja. Aber es ist einfach nicht durchdacht, was da gemacht wird. Ja? Ist ja nicht ihr Geld, sie müssen es ja nicht verdienen.
Ja, ganz klar, wenn ich mal was dazu sagen darf. Das ist ja eine Arbeitsweise, die überhaupt nicht sinnhaft ist, wie vorgegangen wird. Aber trotzdem, die ganze Diskussion, ich glaube, viele glauben noch, vermuten, dass hier ein Unfall passiert ist mit der ganzen. Das sind ja mehrere Krisen, die jetzt zusammenkommen. Also ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, das ist ja was auf Ansage. Das ist ja irgendwo wollen die das kranke Wirtschaftssystem will hier einen Reset-Knopf bedienen und von daher ganz viele Fragezeichen. Klar, wie wollen die das machen? Die sozialen Probleme, die danach entstehen, die sind mir die wichtigste. Das ist mir die wichtigste Frage. Aber klingt alles total krank, was hier abgeht. Also dieser Reset-Knopf, wie sieht das aus? Also ich sehe offenbar, dass die Wirtschaft in den Sand fahren wollen. Was ist die Intention dahinter? Natürlich auch der Dirk Müller, der Börsenguru, der hat es ja schon länger prophezeit, dass wir eine totale Inflation bekommen. Will man dorthin, will man jetzt keine Autos mehr produzieren, weil die dann erstmal kein Geld abwerfen? Ja, gewinnträchtig, davon rede ich ja gar nicht. Also, dass wir neue Währungen kriegen, eine Weltwährung, was steckt jetzt dahinter? Also, lässt ganz viel Vermutungen offen. Und es ist ja richtig, dass wir hier die ganzen Daten mal zusammenziehen und überlegen, wie es weitergeht. Aber ich vom Gefühl her, hier ist die ganz große Nummer, was die ziehen. Und deswegen ist es richtig, dass wir ganz alarmiert sind. Wir Arbeitnehmervertreter, auch Firmenvertreter, wir wissen das nicht. Ne? Das ist das große Problem. Ich sehe den ganz großen Niedergang hier.
Man sieht mal die breite Klatsche, Frank, das würde ich mal genauso sagen. Jetzt ist die Greta-Bewegung arbeitslos. Die haben keine Einwanderungsprobleme mehr. Die Rechten sind im Moment gar nicht mehr so aktuell. Deswegen ist die Antifa auch arbeitslos geworden. Ja. Und alles mit dem Virus und der breiten Klatsche hat man alles plattgeklopft. Ja. ich denke schon, dass man da größere Ziele mit verfolgt hat. Das war jetzt die Gelegenheit. Ne? Jetzt passiert alles im Zeichen des Viruses, auch die Dinge, die gar nichts mit dem Virus zu tun haben. Ja? Die IG Metall macht keine Lohnforderungen mehr. Ja, die sind sowieso, die pfeifen sowieso immer aus der Richtung, wo der Wind herbläst. Ja? Und jetzt hat man die Tarifverhandlungen ausgesetzt. Bei den Tarifverträgen, die man jetzt abgeschlossen hat, diese 350 Euro Einmalzahlung, die will man jetzt mit dem Kurzarbeitergeld verrechnen, was natürlich absoluter Witz ist. Ja. Wenn ich schon vom Staat Kurzarbeitergeld gewährt bekomme, ja, dann habe ich verdammt nochmal die Unterstützung auch an meine Leute weiterzugeben und das aufzustocken. Und jetzt sagen hier die Einmalzahlungen, die vermampel ich jetzt noch damit. Wir hatten da das Geld gespart, da hat schon wieder der Unternehmer Unterstützung durch die Bundesagentur von Arbeit bekommen und hat von Tarifpartnern nochmal die Einmalzahlung geschenkt bekommen. Ja, also wenn man die Zeiten zum Absahnen benutzt, ja, und das tun ja scheinbar viele, ne, das ist genauso, wenn ich jetzt, wie das Tobias richtig gesagt hat, das sind jetzt Firmen, die waren eh schon marode, die halten jetzt die Hand auf und ein Jahr später heben sie die Hand hoch und gehen dann in die Privatinsolvenz. Das Geld ist auch fort. Das ist alles mit der heißen Nadel gestrickt, das ist nicht ausgegoren. Jeder will nur zeigen, dass er was tut. Ja, aber ja, wie war das mit James Dean? Denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja.
Also ich kann das nur bestätigen. Also wenn man das erkennt, ich habe das an anderer Stelle schon mal gesagt, wir alle haben das jetzt in unserer Funktion als Betriebsrat und als Gewerkschaftsfunktionär die letzten Jahre und Jahrzehnte ja hautnah miterlebt. Ständig hieß es, wir müssen den Gürtel enger schnallen, wir müssen auf Lohn verzichten, wir müssen die Lebensarbeitszeit verlängern, die Renten wurden vom Niveau gesenkt. Wenn man gerade über die Pflegekräfte redet, die quasi knapp über der Existenzgrenze leben mit ihrer harten Arbeit. Auf einmal sind hier Milliarden gar kein Thema mehr. Es wird alles geflutet. Also wenn quasi die Menschheit den Coronavirus überlebt hat und ein paar haben noch ein paar Gehirnzellen, dann wird man sich fragen müssen, entweder haben die uns jetzt 20 Jahre was Falsches erzählt, indem sie uns immer den Gürtel enger geschnallt haben, oder das Geld, das jetzt von irgendwo herkommt, ist quasi der letzte Schritt, um dass das System komplett implodiert. Der Markus Krall, mit dem haben wir auch schon drüber geredet, der da auch das interessante Buch geschrieben hat, da gibt es ja ganz auch viele Ökonomen, die da schon seit längerer Zeit sagen, und ich kann da am Frank nur beipflichten, das hat sich ja schon seit Jahren verdichtet, dass die Art der Geldpolitik so nicht mehr weitergeführt werden kann und dass die Politik des immer stetigen Wachstums an seine natürlichen Grenzen wird stoßen. So, und jetzt quasi rumst es richtig zusammen. So, ob das jetzt ein Zufall ist oder ob das oder so gekommen wäre, kann man nicht wirklich beurteilen. Ich erinnere einfach bloß daran, dass vor der Corona-Krise bei Daimler die IG Metall, nachdem sie sich erst stark gemacht hat, wir kämpfen um jeden Arbeitsplatz wegen der Transformation, ein Monat später mit der Daimler AG, einig war, dass ein Arbeitsplatzabbau mit 15.000 Beschäftigten im indirekten Bereich und in der Verwaltung stattfinden darf. Also was ich sagen will, da haben ja schon Bereinigungsprozesse sich angekündigt über die Hinwendung zur Elektromobilität und die Verlagerung von Arbeitsplätzen ins Ausland. So, und so geht es ja bei ganz vielen anderen Produkten in Deutschland ja genauso. So, und jetzt rumst alles zusammen und ich mache mir da, also auch über den Tarifvertrag, da kann man sich jetzt leidlich drüber streiten, ob wir da etwas anderes machen sollen. Aber am Ende ist es tatsächlich so, hätte die IG Metall vorher nicht so viele Fehler gemacht und der Primärfehler, der absolut größte Fehler war der, dass die Löhne real gesunken sind, das ist das eine, da damit die Kaufkraft im Inland weg war. Es ist überhaupt kein Geheimnis, dass wir Exportweltmeister waren. Und Exportweltmeister heißt ja auf Deutsch, die Konzerne verdienen Mordsgeld, aber die Inländer können sich das oftmals gar nicht kaufen, was im Ausland verkauft wird. Die Inländer profitieren überhaupt gar nicht so sehr von der Exportwirtschaft. So, und wenn alles zusammenbricht, ja, dann können die Inländer gucken, wie sie es wieder gerade rücken. So, und das hat so viele Facetten, aber was mir jetzt viel mehr Sorge macht, das ist, dass durch diese kopflose, ich kann das anders gar nicht sagen, durch diese kopflose Entscheidung, einen hochtechnologisierten Wirtschaftsstandort wie Deutschland mit einem noch Gott sei Dank hohen Produktions- Umfang, also wo quasi das Bruttosozialprodukt durch tatsächliche Arbeit, durch Produktherstellung noch stattfindet, dass die quasi über Nacht eine Vollbremsung hinlegen mit unabsehbaren Folgen für den gesamten Wirtschaftskreislauf. Und jetzt sind wir wieder bei denen, die beschäftigt sind in kleineren Unternehmen, im Handwerk, im Einzelhandel, die maroden Firmen, das ist das eine, aber die ganz, ganz arg vielen, die aufgrund von Bürokratismus, Steuerabgaben, sinnlosen Vorgaben, Konkurrenzdruck aus dem billigen Ausland, massive Schwierigkeiten haben. Ich kenne ganz, ganz arg viele Kleinunternehmer, die würden ihren Leuten gerne mehr Lohn zahlen, wenn der ökonomische Druck aufgrund von Gesetzen nicht so groß wäre. Der Handwerker, der würde gern sein Maurer, sein Gipser mehr bezahlen, wenn er denn könnte, wenn er nicht konkurrieren müsste mit osteuropäischen Firmen, die hier reinkommen und das quasi von Drittel von dem Geld machen. All das sind aber Entscheidungen, die Politiker zu verantworten haben. Und die schmieren jetzt quasi alle ab. So, auf die wird auch keiner Rücksicht nehmen. Und die wird es halt auch bereinigen. Und das macht mir eben viel mehr Sorge. Und wenn jetzt alle sich in die Augen schauen und sagen, oh, wir tun mal so, als wäre nichts gewesen, wir fangen nach Ostern wieder an, dann werden wir zwar alle ein blaues Auge haben, es werden auch einige auf der Strecke bleiben, aber dann wäre das, sagen wir mal, das Schlimmste vielleicht noch zu verhindern. Es ist aber zu befürchten, dass dieser ganze Prozess noch viel länger geht. Und dann wird dieser Wirtschaftsstandort voll an die Wand fahren. Und da werden eben nicht nur Arbeitsplätze in der Automobilindustrie wegfallen, sondern viel früher wird quasi das Fundament von dieser Republik, der Mittelstand und die Mittelstandsfirmen, die werden in die Knie gehen. So, da wird auch keine Steuern mehr da sein. So, wo soll das ganze Geld dann herkommen? Und da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass die Umfragewerte der CDU wieder sinken werden, wenn die Leute in der Realität ankommen, was diese Politik quasi zu verantworten hat. Und ich habe das schon mal gesagt, ich sage das auch nochmal hier an dieser Stelle, bezogen auf das Krisenmanagement, bezogen auf dieses Coronavirus, wenn man sich da nur auf die Experten verlässt, da gibt es eben unterschiedliche Meinungen, aber jeder, der sich mit der Materie beschäftigt, wenn ein Politiker, der muss Expertenmeinungen hören, aber er muss alles ganzheitlich betrachten. Und natürlich ist es richtig, dass Menschenleben vor ökonomischen Interessen geht. Ist überhaupt gar keine Frage. Um das geht's nicht. Der Ethikrat hat ja auch so Regeln ist quasi beschlossen, wie denn sowas zu entscheiden ist, wenn man in Verantwortung steht. Aber letztendlich wäre das sehr gut machbar gewesen, dass, das haben ja andere Länder auch vorgemacht, neben diesen Atemschutzmasken, auch die Risikogruppen zu isolieren. Also diese Menschen im hohen Alter mit Mehrfacherkrankungen, also genau diese Risikogruppen, die jetzt gefährdet sind, dass sie mit diesem Coronavirus eben gesundheitliche Schäden nach sich ziehen, möglicherweise auch versterben, dass diese Leute in Quarantäne gesetzt werden. Die hätten ja alles weitergezahlt bekommen können und dann hätte die Restbevölkerung sich mit leichten Grippesymptomen, sowas beschrieben, teilweise gar nicht bemerkbar, mit ganz leichten Symptomen diese Krankheit überwunden, hätte eine Herdenimmunität entwickelt und dann wäre die explosionshafte Ausbreitung als Risiko für die Überstrapazierung von Krankenhäusern gar nicht mehr da gewesen. Und damit hätte man aber nicht den ganzen Wirtschaftsstandort an die Wand gefahren, sondern man wäre halt gedrosselt gefahren. Aber die Risikogruppen, die oftmals gar nicht im Berufsleben sind, die hätten zumindest ökonomisch im Wirtschaftskreislauf gar keinen großen Schaden mehr angerichtet. Und das wäre medizinisch vertretbar gewesen. Das wäre für die gesamte Bevölkerung vertretbar gewesen. Was hat man gemacht? Man führt diesen Wirtschaftsstandort an die Wand. Man riskiert Hunderttausende von Arbeitsplätzen. Und was noch viel schlimmer ist, wir sind in unseren Grundrechten massiv beschnitten. Man hat mit der Angst der Leute gespielt und über die Hintertüre hat man, was der Horst gerade vorher gesagt hat, massiv unsere Grundrechte beschnitten. Nicht nur, dass der Datenschutz ausgehoben wurde. Nein, die Versammlungsfreiheit ist nicht nur eingeschränkt, sondern ist verboten. Die Bewegungsfreiheit komplett verboten. Faktisch gesehen sind wir eingesperrt. So, und die Tragweite dieser Entscheidung, dieser Vertrauensverlust in politische Entscheidungsträger, der wird sich in den nächsten Monaten einstellen, wenn die Leute begreifen, was mit dieser Maßnahme alles in Zusammenhang zu bringen ist. Und dann bin ich mal gespannt, wie es in dieser Republik zugeht. Und der Frank hat es zu Recht angesprochen, er macht sich große Sorge um den sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft und das mache ich mir auch. Also wenn man auf der einen Seite sieht, wie die Leute Angst haben, andere anzeigen in einer Blockwart-Mentalität, das kann man jetzt quasi vielleicht noch akzeptieren. Aber wenn die Leute mal wochenlang in der Wohnung eingesperrt sind, es gibt ja viele Psychologen, die sagen, was macht es mit den Menschen, die zum Beispiel alleinstehend sind oder mit älteren Leuten, die ihre Enkelkinder nicht mehr sehen können. Auch das setzt die Leute ja unter massive Ängste. Ein ganz krasses Beispiel, was keiner so richtig sieht mit solchen Maßnahmen. Wenn jetzt Angehörige versterben, da ist nichts mit großer Beerdigung. Da darf man im günstigsten Fall im engsten Familienkreis die Beerdigung vollziehen. Aber wie viele Menschen gibt es, die, wenn jemand verstirbt, einfach einen würdevollen Abschied nehmen wollen? Das alles ist jetzt eingegrenzt. Was macht es mit den Menschen? Was macht es mit jemandem, der jemanden verloren hat und der darf nicht auf die Beerdigung gehen? Das sind all solche Fragen, die spielen in der heutigen Zeit gar keine Rolle. Die kann man auch nicht ökonomisch berechnen. Aber nochmal, diese Eingrenzung, dieses Aussetzen von Grundrechten von Menschen, das finde ich fatal, das finde ich noch viel fataler, wie das, dass jetzt die ganze Wirtschaftsnation an die Wand fährt.
Schon der Sterbevorgang, Olli, ja. Allein, ja, die werden isoliert zum Teil, gerade jetzt in den Krankenhäusern, es darf niemand zu Besuch kommen. Ja.
Stimmt.
Die versterben alleine. Ja. Ja. Da ist keiner im Kreis der Familie mehr versterbe. Ja. So. Aber was geht dem allem voraus, was du jetzt gerade gesagt hast? Ja. Dem geht doch voraus, dass unsere Regierung die Grenzschließungen zum Beispiel, Frankreich, ja, obwohl das Elsass schon als Risikogebiet ausgeschrieben war, ja, hatte man abgelehnt. Man hat die Leute täglich zum Arbeiten reingeholt, ja. So, wir haben die Schutzausrüstung nach tonneweise nach China verschickt. Ja? Wir haben ja hier alles unter Kontrolle, der Herr Spahn. Ja? Das Einzige, was diese Regierung bis jetzt als Krisenmanagement gemacht hat, das war der Geldbeutel auf, ja, und ein Maßnahmenpaket gelockert. Ja? Heute habe ich gelesen, es wurde in Augsburg am Wochenende 2x2 Personen im Auto angehalten. Ja? Die musste Strafe bezahlen, weil sie den Mindestabstand von 1,5 Metern nicht einhalten konnte. Und weil sie nicht sagen konnte, wo sie herkommen oder ja, weil sie das nicht schlüssig erklären konnten im Auto. Das Auto ist mal zum Ersten kein öffentlicher Raum, das ist mal das Erste. Aber jetzt sind wir an dem Punkt. Das hat auch nichts mehr damit zu tun, diesen Coronavirus irgendwo einzubremsen, weil das ist Willkür, was hier gemacht wird. Ja? Das hatte mit der Maßnahme an sich nichts zu tun. Es wurde aber auch noch in keinem öffentlichen Verkehrsmittel gesagt, es dürfen nur noch 25 Mann im Bus mitfahren. Ja, der Bus muss auch nicht anhalten zum Lüften alle 20 Minuten für 10 Minuten, was bei den Leuten im Büro so wichtig ist. Ja, dieser Staat hat, was das angeht, außer den Geldbeutel aufzumachen, noch keine einzige Maßnahme eingeleitet. Ja, die Ärzte, diese Schutzkleidung, die sie bestellen wollen, Leute, mir da gerade einmal so ein Paket gezeigt, ja, das reicht für 2 Stunden, was ich dem geschickt habe, ja. Die lachen sich tot. Das Gesundheitswesen, die kriegen überhaupt nichts richtige Backe, ja. Und das geht auf Kosten von uns aller und von der Wirtschaft. Ja, auch die Freistellung, die hier stattgefunden hat, von denen viele, viele Randbereiche, ja, wo die Leute zu uns zum Arbeiten kommen, ja, wo freigestellt wurde, das ging auch auf Kosten der Wirtschaft. Ja. Das ist jetzt nicht so, dass die Wirtschaft kein Geld hätte und könnte das nicht bezahlen. Ja. Aber die Politik sitzt schön nach innen, macht den Geldbeutel auf und sagt dann so, Bürger, ihr seid für das Verhalten jetzt. Ja. Meine erste Maßnahme ist, ich schränke euch ein. Eure Grundrechte werden beschränkt, ihr dürft noch dann raus. Ja. Und jeder von euch übernimmt jetzt einen Teil der Verantwortung durch sein Handeln. Punkt. Das ist das, was diese Regierung bis jetzt gemacht hat, nicht mehr, nicht weniger. Und das kann man nicht als positiv darstellen, Entschuldigung.
Ja, also bei uns hat zum Beispiel auch im SWR 3, das war diese Woche, hat da die Frau Federle gesprochen, das ist die Notärztin, also die ist wohl ganz bekannt, ist CDU-Mitglied. Da haben sie sich gefragt, wie es mit dem Roten Kreuz aussieht. Da sagt sie, desolat. Hat sie also zweimal gesagt, desolate Zustände im Deutschen Roten Kreuz. Wenn man immer nur hört, sie sind gut ausgestattet, die haben alte Fahrzeuge, lauter solche Sachen, wo uns alles verheimlicht worden sind. Und ein anderes Thema, in der Bundestagsdebatte im Januar hat die Frau Weidel das Thema schon angesprochen, Corona-Krise. Da hat sie vorgeschlagen, die Flughäfen zu sperren oder zu kontrollieren, die Grenze zuzumachen. Dann haben die ganze Oppositionspartei und sie ausgelacht und sie verhöhnt und alles praktisch, was jetzt da komme, ich hätte alles verhindern können. Fasching ist nur gefeiert worden bis Aschermittwoch. Und wie ihr sagt, also der Kollege Spahn ist für mich ein Totalversager, wie die ganze Regierung. Und ich kapiere das nicht, dass die Leute das nicht verstehen. Also was muss eigentlich nur passieren, dass die Leute morgen, was wir für eine blinde Regierung haben, ja, ganz einfach.
Da wird aber von Deutschland am wenigsten zu erwarten sein. Das ist eine weltweite Erscheinung und weltweite Krise. Also der deutsche Michel, wie würde man so sagen, der muss erst richtig auf der Nase liegen, bis der sich da mal äußert, bis der das alles erkennt. Gerade die Infrastruktur, die ganzen Rettungssysteme, die schon am Boden sind seit Jahren, nichts investiert, alle möglichen Baustellen auf dieser Welt haben wir unterstützt, aber nicht die eigenen. Das wird der deutsche Mann, Michel allgemein genannt, das wird er recht spät sehen. Also deswegen flüchten die sich in die Altparteien als quasi Rettungsring. Aber das wird ein böses Erwachen, wird es werden. Also gerade nochmal die sozialen Belange, die dann aufschlagen. Da möchte ich auch mal noch ein Thema ansprechen. Das habe ich auch schon vor längerer Zeit schon mal auf einer Betriebsversammlung, da habe ich nur Abneigung gehört. Da habe ich wegen den Pensionskassen gesprochen. Vor 5 Jahren waren schon die ersten, die pleite gingen wegen der geringen Zinserträge, die diese Kassen haben. Jetzt sind dann die Aktienprobleme noch dazu gekommen, aktuell ganz schlimm. Ja, letztendlich unsere Mitarbeiter in den großen Firmen, die haben ja eine soziale Absicherung. Die Betriebsrenten, die sind ja auf Pensionskassen und Fonds gestützt. Also das Ding ist richtig jetzt aktuell geworden. Man kann zwar wieder, der deutsche Michel hofft ja, dass der Kelch an ihm vorbeigeht, dass alles wieder gut wird. Ich glaube daran nicht. Also die Betriebsrenten, da werden wir ein Riesenproblem haben. Und die Versprechungen, die da gemacht worden sind, ja, du bist besser gestellt hier in dieser Firma. Du kriegst mal eine Altersversorgung, die bedeutend oben drüber ist als der popliche kleine Normalrentner mit seinen 44%. Da gibt es ganz viele Enttäuschungen. Das ist ja nicht heute und nicht morgen. Die müssen erst die Zahlen auf dem Tisch liegen haben. Und so ist es draußen. Die müssen merken, dass das erst der Bäcker um die Ecke zugemacht hat, weil das ganze Finanzsystem zusammengebrochen ist. Also das wird ganz viel Probleme geben, sag ich mal. Und die Veränderungen, also die können sich, da bin ich immer wieder frappiert, wie viele Menschen sich nicht da vorstellen können, dass von heute auf morgen die Schalter umgelegt werden und für sie persönlich massive Veränderungen in der Zukunft passieren werden. Also die irren gerade draußen rum, wie die Blinden, halten sich an Strohhalmen fest und also wir können es nur begleiten und uns betrifft es ja natürlich irgendwo dann auch. Aber also ich dachte mit der DDR, das war der Untergang der DDR, den habe ich ja selber erlebt, das war aber alles noch alles erklärend, selbsterklärend. Aber jetzt sind so viele Fakten und also ich kann es auch selber nicht deuten, wo es hingeht letztendlich. Aber ich spüre hier, dass das so eine Gemengelage ist. Also, ich möchte jetzt auch nicht wissen, wie viele Suizide jetzt gerade tagtäglich passieren, weil die Menschen keinen Horizont mehr sehen. Und es ist ganz dramatisch. Also, wo ist da die Kirche? Weil ich gerade sage, Suizide, die waren ja früher immer die sozialen Partner, die dann die Schwachen mitgenommen haben. Ich höre nichts von der Kirche. Genauso die Gewerkschaft. Also gut, das sind wir ja schon Grundsatzkritiker. Aber Tarifvertrag jetzt so einen vorzulegen, die müssten ja theoretisch zum Bäcker gehen, die Mitarbeiter, und mal 2-3% mehr verdienen. Es ist sehr fragwürdig, dieser Tarifabschluss. Also die steuern auch auf große Problemzeiten zu. Also nirgendwo Unterstützung für die Schwachen. Die Tafel hat nichts mehr anzubieten. Dort ist alles leer. Die haben sich so drauf verlassen. Das wird schon so weitergehen die nächsten Jahre, immer freitags zur Tafel. Es ist für mich unabsehbar, was hier überall für Probleme aufflächen. Und ich vermute, das ist Reset vom System. Also, und ganz bedenklich, ganz bedenklich.
Also ich denke mal, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig. Und auch wenn das egal, wir spinnen mal rum, was ja nicht passieren würde. In 2 Wochen wäre wieder alles, wie es mal war. Es wird nicht mehr so wie früher. Das ist vorbei. Hier sind Tabus gebrochen worden, die werden die auch nicht zurücknehmen. Ja. Und das wird, ich bin mir absolut sicher, es gibt ein Reset, aber nicht so, wie wir uns den vorstellen, nicht zu unseren Gunsten. Ja.
Also, wir kriegen einen Hinweis von der Redaktion, wir sollen zum Ende kommen. Da würde ich sagen, ich mache schon die Schlusskurve. Also, ich denke, dass wir mit diesem Format gar nicht so schlecht unterwegs sind. Wir alle haben jetzt das Problem, dass wir unsere Kollegen im Betrieb nicht mehr erreichen. Wir können keine Flugblätter verteilen. Wir können keine Versammlungen abhalten. Das ist alles das, was du, Horst, gerade meintest. Genau das ist eingetreten. Wir sind massiv in unseren Grundrechten beschnitten. Und das halte ich für extrem bedenklich. Deswegen werden wir dieses Format jetzt weiter fortführen. Ich sehe auch weit und breit niemand, der in dieser Republik in der Lage wäre, das einzuordnen, was die Politik hier macht. Ich habe so das Gefühl, auch die großen etablierten Parteien, die Presse so oder so, alle sind quasi dort in diesem Regierungsmodus. Die Regierung wird gelobt von morgens bis abends, als wäre das Beste, was uns passieren könnte, dass wir solche Regierenden haben. Die Gewerkschaften, die Kirchen, alle gesellschaftlich relevante Gruppen schweigen oder stimmen ein in diesem Chor. Das ist eine Vollkatastrophe. Ich sehe das genauso, Horst, wie du. Wer glaubt, und ich glaube, da gibt es noch viel zu viele, wer glaubt, dass wir das Ganze in 2-3 Wochen uns gebracht haben und dann geht es wieder lustig, fröhlich weiter, der wird sich bitter enttäuscht sehen. Wir werden, es wird nicht mehr so sein wie vorher und es wird deutlich schlechter sein. Wir werden in eine Situation geraten, wo es wichtig ist, dass Oppositionskräfte im Sturm, auch wenn er jetzt schwer ist, auch mal Haltung bewahren, wir in unserer Haltungsgemeinschaft auch Flagge zeigen, um die Schuldigen zu benennen, die sich jetzt momentan gar keiner traut, und auch zu sagen, Leute, wenn wir es morgen wieder retten wollen, also ich will gar nicht von Verbessern reden, weil verbessern wird man das gar nicht mehr können, sondern von Rettung rede ich, können das unmöglich die Leute sein, die das alles zu verantworten haben. Das Vertrauen in die politischen Parteien ist am Boden, das Vertrauen in die Presse ist am Boden, das Vertrauen in die Gewerkschaften, die Kirchen, überall erodiert es zu Recht. Momentan haben natürlich alle Angst, und da gebe ich Horst auch recht, da gehen sie natürlich zurück zu den, naja, es wird schon nicht so schlimm kommen, bleiben wir mal da mal, aber das Erwachen, das wird kommen, und da müssen wir für unsere Kollegen da sein, die wir jetzt so nicht erreichen, aber auch über das hinausgehend. Ich sehe uns als Gewerkschaft auch sozialen Verantwortung für die Schwachen und für die Armen, für die Rentner, für die quasi nicht mehr im Arbeitsmarkt sind oder die möglicherweise ihren Arbeitsplatz verlieren. Um die kümmert sich keiner. Um die Leute, die hier sind, also ja, die diesen ganzen Staat finanzieren und finanziert haben, die politische Opposition im Bundestag gibt ein katastrophales Bild ab, nach meinem Dafürhalten. Denen müssen wir Beine machen, dass die Politik oder die sich für Politiker halten und auch als Alternative sehen, dass die Regierung kritisieren und auch die Themen so ansprechen, wie sie das gehört, und zwar im Sinne der gesamten Bevölkerung. Mir ist es viel zu platt, immer nur, ja, die Grenzen hätten wir zumachen sollen. Ja, das ist so oder so in dem Repertoire drin. Das ist jetzt aber quasi nur ein Thema. Mir geht es um die komplette verantwortungslose Politik, die hier betrieben wird. Mir geht es an der fundamentalen Kritik des Wirtschaftssystems. Die ganzen Neoliberalen, die in der Globalisierung und im Liberalismus das Heil gesehen haben, die müssen sich jetzt alle in der Kette ganz hinten anstellen, weil sie nämlich jetzt alle die Früchte ihrer eigenen Politik sehen, wie das ganze, dieser ganze Liberalismus, dieser ganze freie Markt quasi katastrophale Wüsten wird hinterlassen. Das alles wir ausbaden müssen. Und diese Stimme der Vernunft und diese Stimme auch der berechtigten Kritik, die muss geäußert werden. Und wer da Angst hat, ja gut, der muss dann halt bei den etablierten Parteien bleiben und muss halt hoffen, dass es an ihm vorbeigeht. Und der muss sich bei der IG Metall Unterschlupf suchen, in der Hoffnung, dass er da auch noch ein bisschen was Warmes erfährt. Das ist nicht unser Auftrag. Das ist nicht das, was wir als gewerkschaftliche Arbeit sehen. Und in dem Sinne würde ich sagen, die Zeiten sind sehr, sehr bewegt. Keiner kann genau sagen, wie es weitergeht. Aber ich glaube, dass wir da eine große Stimme auch haben können und auch haben sollten, dass wir in diesem Format, wie wir es jetzt haben, versuchen weiterzumachen. Vielleicht können wir es technisch auch noch verbessern. Jetzt schauen wir mal, wie das nachher das Endprodukt ausschaut. Und dann freue ich mich auf die nächsten Runden. Ich habe das Gefühl, dass auch ihr alle da mit dabei seid, dass wir das mal regelmäßig jetzt auch tun, einordnen, so die Lage der Nation aus Sicht von Arbeitnehmervertretern, aus dem Epizentrum der Katastrophe, aus dem Epizentrum der untergehenden Automobilindustrie und faktisch gesehen aus dem Untergang des gesamten Wirtschaftsstandorts. Und die einzige Vernünftige, die da noch was machen, auf weiter Flur, sehe ich eigentlich nur in uns, sonst sehe ich niemanden.